온다.
깨온다.
온다.
깨온다.
온다.
깨온다.
스티멘 아웃 라틴 아메리카.
보스스 데 아메리카 라티나.
Hallo allerseits, heute gibt es wieder ein schönes Online-Info für euch. Es geht direkt los mit einer positiven Nachricht aus Argentinien. Danach gibt es erstmal ganz viel Kultur auf die Ohren. Wir haben uns den Kinofilm La Yuma angeschaut. Das ist der erste Spielfilm aus Nicaragua seit 20 Jahren. Dort dreht es sich um eine junge Frau, deren Traum es ist, Boxerin zu werden. Im Anschluss erwartet euch dann die vierte Ausgabe der Serie Sprachen und Dialekte in Lateinamerika und der Karibik. Heute geht es passend zu der ersten Nachricht um die Huichi. Die Vorstellungen der bolivianischen Band Desorden runden das kulturelle Programm ab. Desorden steht für Bring das System durcheinander oder zieh dich aus dieser Nation zurück. Lasst euch also überraschen. Für den Schluss haben wir euch noch ein Sahnebonbon aufgehoben. Wir hatten die Chance, mit einer kolumbianischen Delegation zu sprechen, die auch in Berlin Halt gemacht hat. Nora Tovar ist Vizepräsidentin der kolumbianischen Metallgewerkschaft Fetramecol und berichtet über Freihandelsabkommen und Gewerkschaftsrechte in Kolumbien. Begleitet wird sie von Maria del Pilar Silva Garay. Sie ist Anwältin und Mitglied der Menschenrechtsorganisation Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo. Viel Spaß beim Zuhören, wünscht euch wie immer eure Onda Crew. Das Land der Huichis. Nach 5 Jahren des Rechtsstreits ist es jetzt amtlich. Die 3 Huichi-Gemeinden El Traslado, El Escrito und Sopota im Norden Argentiniens dürfen auf ihrem Land bleiben. Seit 2006 kämpfen etwa 60 Familien für ihr Recht auf Land, das durch die massive Abholzung in der Region gefährdet ist. Schuld daran ist der monokulturelle Sojaanbau, dem immer mehr Wälder zum Opfer fallen, damit die Schweine in Europa und die argentinischen Rinder schön fett werden. Nachdem die ersten Gerichtsurteile negativ ausfielen, wird nun die traditionelle Nutzung des Landes und die damit einhergehende Verbindung von Identität und Kultur der Huichis anerkannt. Allein über die Forderung nach offiziellen Landtiteln wurde bisher kein Urteil gefällt. In der richterlichen Entscheidung wurde außerdem noch einmal auf den Kahlschlag und die damit verbundenen Umweltprobleme aufmerksam gemacht. In knapp 4 Jahren verschwanden allein in der Provinz Salta 807.000 Hektar Wald. Für das nun anerkannte Gebiet der Huichi-Gemeinden bedeutet dies ein Waldverlust von mindestens 10.000 Hektar. Den betroffenen Familien wurde außerdem der Zugang zu Trinkwasser vorenthalten und viele AktivistInnen mussten sich mit zweifelhaften politischen und wirtschaftlichen Vorgehensweisen der Landbesitzer auseinandersetzen. Die erste Runde ging an die Huichis. In der zweiten wird es nun um die offizielle Eintragung der Landtitel gehen.
Niños creciendo con pistola desde pequeños, viviendo en un ambiente de bronca brasileños. Acostumbrado a ver la sangre en las cunetas, las patrullas por el día y en las noches me trayendo.
¿Cómo te llamas?
Yuma.
Vamos a ver cómo responde esta chavala.
Yuma, der erste Spielfilm aus Nicaragua seit 20 Jahren, dreht sich ausgerechnet um eine junge Frau, deren Traum es ist, Boxerin zu werden. Yuma lebt mit kleinen Geschwistern. Sie verbringt jede freie Minute im Boxring, um der Verwirklichung ihres Traumes ein Stück näher zu kommen. Nebenbei arbeitet sie in einer Boutique, um ihre Familie zu unterstützen. Sie lernt den aus der Mittelschicht stammenden Journalistikstudenten Ernesto kennen und beginnt mit ihm eine Liebesgeschichte. 2 Welten treffen aufeinander. Wie sich herausstellt, ist die eine nicht besser oder schlechter als die andere. Yumas Leben ist nicht einfach, aber sie weiß, was sie will und dank ihres starken Charakters und mit Hilfe ihrer Freundinnen geht sie ihren Weg. alles ganz undramatisch. Die französische Regisseurin Florence Jargeau lebt seit 1990 in Nicaragua. Sie hat bei ihrem ersten Spielfilm ganz genau hingesehen, die Figuren vielschichtig gezeichnet und so erfolgreich Klischees vermieden. Unsere Kollegin Birgit hat sich den Film angeschaut.
Mira, loco, un día de estos móviles te arriesgo la 100.000 puntas.
Mierda, sos vos esa cosa del boxeo. No, ah, si yo tuviera esa carita que vos tenés, yo no dejaría que me la descache. La verdad es que hablar con vos es como hablar en balde, si siempre sé lo que querés.
Pues sí.
Hallo Birgit, du hast dir den Film angeschaut, La Yuma. Warum hast du dir den Film überhaupt angeschaut?
Hallo Nina. Ja, das war ganz lustig, weil ich war schon ewig nicht mehr im Kino und dachte, ich will mal wieder ins Kino gehen. Und schwupps, ob es Zufall war oder nicht, habe ich die LN, die Lateinamerika-Nachrichten, in den Händen gehabt und da eine Rezension über den Film gelesen. Und da ich selber auch Kampfsport mache und es immer total spannend finde, wenn Filme über Frauen gehen, die Kampfsport machen, bin ich in den Film reingegangen.
In dem Film geht es um eine junge Frau, die Yuma heißt, daher auch der Name in dem Film. Die lebt in einem armen Viertel von Managua in Nicaragua. Und sie will ein anderes Leben, verliebt sich in einen Mann aus der Mittelschicht. Ist das nicht ein bisschen viel Hollywood-Klischee?
Naja, also sie will schon raus aus dem Viertel, das stimmt schon, aber sie hat ihre Träume beschränken sich jetzt nicht darauf, irgendwie ihre gesellschaftliche Schicht zu wechseln, sondern sie will ja in erster Linie Boxerin werden.
Und wie wird die Mittelschicht dargestellt in dem Film?
Es wird hauptsächlich dargestellt über diesen Ernesto, eine Figur, also einen Jungen, in den sich verliebt. Er ist Student, er kommt aus der Mittelschicht und ja, die beiden verlieben sich. Aber auch das ist nicht so eine Geschichte à la Hollywood, sondern sie behält immer ihre Träume im Blick, also stellt ihn nie über ihre Träume und lässt sich auch nicht von seinen romantischen Anfällen verzaubern, sondern bleibt dem gegenüber immer skeptisch, was sich dann auch als ganz sinnvoll am Ende herausstellt. Also es ist kein Happy End à la Hollywood, so viel darf man wohl sagen, denke ich.
Okay, und wie sieht Ernesto sie?
Ich glaube, Ernesto findet sie total spannend. Sie ist halt eben das andere, was er nicht kennt. Sie hat irgendwie ein großes Maul, sie weiß, was sie will, sie lässt ihm nichts durchgehen und das fasziniert ihn bis zum gewissen Grad. Aber irgendwie hat man immer den Eindruck, dass das irgendwie so das Exotische, Neue ist und gar nicht so echt. Das war jetzt mein persönlicher Eindruck.
Was hat dich denn am allermeisten an diesem Film beeindruckt?
Naja, am meisten beeindruckt hat mich, was leider in dem Trailer überhaupt nicht rauskommt, nämlich, dass Klischees komplett vermieden werden. Also es gibt ja bestimmte Bilder, die im Kopf sind, also Armenviertel, Gangbrutalität und so weiter. Das taucht in dem Film durchaus auf, aber die Figuren sind alle sehr vielschichtig gezeichnet. Also es gibt nicht dieses böse, sie hat zum Beispiel einen Freund, das ist auch der Gang-Anführer, aber und er wird auch eifersüchtig, aber er ist auch gleichzeitig sehr besorgt um sie. Er liebt sie wirklich und das wird in diesem Film auch deutlich. Oder es gibt den Chef von dem Boxclub, wo sie arbeitet, auch ein guter Freund von ihr, der ein Muskelpaket ist und ausgestiegen aus den Gangs und jetzt so eine Art bürgerliches Leben erlebt und gleichzeitig sich sein Geld noch verdient in einer Striptease-Bar, wo er Frauen bespaßt. Also durchaus nicht unbedingt das Bild von dem Boxer, männlichen Boxer, wie man es vielleicht kennt.
Es werden ja auch noch mehr Sachen thematisiert oder zum Beispiel sowas wie Geschlecht oder traditionelle Geschlechterrollen beziehungsweise auch der Umgang mit Behinderung. Wie kommt das in dem Film nochmal deutlich vor?
In der Gang von ihrem Freund ist auch einer mit Down-Syndrom und der ist eben auch recht selbstverständlich integriert. Er wird L. Down genannt in dem Film, das finde ich ganz spannend. Das ist insofern auch ganz schön gebrochen, dass er einerseits selbstverständliches Bandmitglied ist und andererseits gibt es so eine Szene, wo er quasi seine Behinderung oder vermeintliche Behinderung nutzt, um irgendwie Lastwagenfahrer abzulenken, damit die Gang das Auto klauen kann. Also er macht da einen auf total doof und die lachen sich tot und währenddessen hauen seine Kollegen mit dem Auto ab. Also das finde ich eine ganz schöne Szene. Ja, La Cubana ist eine andere Freundin von La Yuma, eben eine Transfrau, die eben auch ganz selbstverständlich auftaucht. Es wird nicht extra thematisiert, außer dass sie einmal in einem Nebensatz erwähnt, dass sie ja genau weiß, wie das ist, wenn man ausgegrenzt wird, weil man etwas macht oder etwas repräsentiert, was eben nicht vermeintlich normal ist. Aber ansonsten ist sie eben die Freundin von ihr, die sie unterstützt in ihrem Weg. Und genau.
Das hört sich total spannend an. Leider läuft der Kino oder der Film nicht mehr im Kino jetzt hier in Berlin?
Nee, leider nicht. Aber ich denke mal, hin und wieder wird er vielleicht laufen. Also vielleicht mal Augen und Ohren offen halten. Und ich glaube, dass er bestimmt auch irgendwann auf DVD zu erhalten ist. Es lohnt sich in jedem Fall, den Film anzugucken, weil ich glaube, ich habe echt schon ewige Zeiten nicht mehr so einen schönen und so intelligenten und schlau gemachten Film gesehen wie den. Also wie eine Freundin von mir auch sagte, irgendwie, er ist so wahnsinnig undramatisch und so wahnsinnig unspektakulär, weil viele Leute in vielen Ecken und Enden der Welt einfach keine Zeit für Drama haben. El que va a necesitar escolta vas a ser
vos. Onda Serie.
La serie.
La serie.
Die Witchy sind eine indigene Gruppe, die hauptsächlich im nördlichen Teil Argentiniens siedelt, aber auch im Süden Boliviens. Heute wird die Witchy-Bevölkerung auf ca. 40.000 Personen geschätzt. Vor vielen Jahrhunderten sind die Mataco Mataguacho aus Amazonien im Gran Chaco angekommen. Mataco nennt man die Witchys heute meist nur noch abwertend. Ein großes Problem der Witchy ist die Rodung ihrer Wälder und damit der Entzug ihrer natürlichen Lebensgrundlage. Einige Witchys drücken ihre Besorgnis darüber aus. Ihre Sprachfamilie, die sie mit den Chulupies und den Chorotes teilen, wird nach wie vor Mataco Mataguacho genannt. Die Sprachvermittlung hat heute wieder mehr an Bedeutung gewonnen und wird als Teil der kulturellen Identität begriffen. In den Schulen wird immer häufiger in der Muttersprache alphabetisiert. Einige Schulen unterrichten bilingual. Und die ersten, extra dafür ausgebildeten Lehrkräfte haben ihre Ausbildung erfolgreich abgeschlossen.
Excepcionalmente, los chaqueños son monolingües. Hablan dos o tres lenguas con muy diferentes grados de conocimiento y de uso de cada una de ellas.
Nur sehr selten sind die Menschen im Chaco einsprachig. Sie sprechen normalerweise zwei oder drei Sprachen auf verschiedenen Niveaus und sprechen diese auch unterschiedlich häufig. Einige der Sprachen werden benötigt, um zu verstehen, was die Großeltern sagen. Andere Sprachen, wie Spanisch, aber auch indigene Sprachen, werden für die Bildung gebraucht.
En la ciudad de Presidencia Roque Sáenz Peña funciona el Centro de Investigación y Formación de Maestros Aborígenes.
In Roque Sáenz Peña im Chaco gibt es das CIFMA, Forschungs- und Bildungszentrum für indigene Zielgruppen. Dort werden 92 Studierende der Ethnie Wichí, Tuba und Mocoví zu interkulturellen und bilingualen Lehrkräften ausgebildet.
Onda Serie.
Desorden haben 2009 ihr erstes Album herausgebracht. Die vier Jungs sind aus Ciudad Satellite El Alto am Rande des bolivianischen Regierungssitzes La Paz aufgewachsen. Die Ursprünge der bolivianischen Formation reichen ins Jahr 2003 zurück. Damals lernten sich Schlagzeuger Enrique Jaldín und Sänger Jonathan Rivera in einer Spielhölle namens Tilín kennen. Jaldin rockte zu dieser Zeit noch mit der Band Ike durch das Altiplano, während Rivera mit den Projekten Scrotum und Moondogs beschäftigt war. Desorden steht für Desordena el Sistema Orientirate de esta Nación. Das bedeutet so viel wie: Bring das System durcheinander oder zieh dich aus dieser Nation zurück. Ich bin Jonathan Rivera, ich bin Sänger und Gitarrist von Desorden. Als wir die Band gründeten, waren wir, glaube ich, ziemliche Anarchisten. Viel mehr als heute. Wir waren gegen das System, gegen die Regierung. Inzwischen haben wir uns eher zum Positiven gewendet. Das geht ein bisschen im Gleichschritt mit El Alto. Unsere Stadt hat heute eine viel positivere Ausstrahlung als früher. Mehr Selbstbewusstsein, immer aufrecht und nie auf Knien, ist das Motto der Stadt, wie die Altenios sagen. Hallo, mein Name ist Enrique Jaldin, ich bin der Schlagzeuger von Desorden. Das Stück Mineros ist 2008 im Rahmen eines Wettbewerbs entstanden. Es war eine Voraussetzung, ein Thema einer traditionellen Volkgruppe zu nehmen und es mit einem anderen Stil zu produzieren. Das Stück Minero gehört Sabia Andina, einer sehr bekannten Folkgruppe mit tollen Texten. Wir haben das Stück auch genommen, weil viele Leute die Texte von Sabia Andina heute nicht mehr kennen und vergessen. Zunächst hatten wir zwei Themen der Gruppe, El Socio und El Minero. Wir haben uns schließlich für Minero entschieden, wegen seines literarischen Textes und weil er eine Hommage an die Arbeit Klasse ist, die heute vergessen ist, die aber viel für unser Land Bolivien getan hat. Inzwischen ist auch das Video von Mineros erschienen. Wir haben es selbst produziert mit Hilfe von Ivan Rodriguez, der gefilmt hat, und Katjuschka, die den Schnitt gemacht hat, und natürlich dem Compa der Comunidad de Productores en Artes, die uns ihre nachgebaute Mine in ihren Kellerräumen zur Verfügung gestellt haben. Da es vor dem Dreh viel geregnet hatte, war der Keller des Compa vollgelaufen. Zuerst wollten wir den Keller trockenlegen, dann merkten wir aber, dass der Dreh in der Mine mit Wasser noch realer aussieht. Und wir ließen es.
En los últimos 10 años.
In den vergangenen 10 Jahren hat El Alto eine rasante Entwicklung durchgemacht. Es gibt heute unzählige Bands in der Stadt, nicht nur Rockbands. Es gibt auch eine lebendige Hip-Hop-Szene. Das hat uns in unserer Musik sehr inspiriert. El Alto ist fast zu einem Hype geworden. Weißt du, mittlerweile gibt es viele Bands, die von El Alto reden, aber in der Nachbarstadt La Paz leben. Unser Leben in El Alto hat uns aber sehr inspiriert.
Ya vamos a empezar a filmar el tercer video.
Als nächstes werden wir unser drittes Video drehen. Dann gibt es bereits 5 oder 6 Stücke für das zweite Album. Wenn alles glatt läuft, können wir das Ende 2011 produzieren. Neulich haben wir zum ersten Mal neue Stücke auf einem Konzert vorgestellt. Den Leuten hat es ziemlich gefallen. Es scheint, als ob die neuen Tracks eine hohe Akzeptanz haben. So läuft es bei uns eigentlich immer. Wir komponieren und spielen. Die Kommentare des Publikums helfen uns dann außerordentlich, insbesondere natürlich, wenn wir ein positives Feedback bekommen.
Lo tocamos y realmente fue un apoyo extraordinario, unos comentarios muy positivos para la banda.
Wir hoffen, wie Jonathan schon sagte, dass wir eines Tages nach Deutschland kommen. Das wäre ein Traum. Wir werden weiter an uns arbeiten, um auch das bolivianische Potenzial, das lateinamerikanische Potenzial der Rockszene zu zeigen.
Un abrazo muy grande, muy sincero, muy fuerte para toda la gente que realmente le gusta el rock.
Am 19. Mai 2010 wurde das Freihandelsabkommen zwischen Peru, Kolumbien und der Europäischen Union auf dem EU-Lateinamerika-Gipfel in Madrid unterzeichnet. Damit es in Kraft treten kann, muss jedoch noch das Europäische Parlament zustimmen. Kolumbianische Menschenrechtsorganisationen befürchten, dass die Umsetzung des Freihandelsabkommens die Menschenrechtssituation in ihrem Land weiter verschlechtern wird.
Unser Problem mit dem Freihandelsvertrag ist die Verstrickung, in die man gerät, wenn man einen Freihandelsvertrag ratifiziert mit einem Land, das sich in einem bewaffneten Konflikt befindet.
Auch Maria del Pilar Silva Garay will eine Ratifizierung des Abkommens verhindern. Sie ist Anwältin und Mitglied der Menschenrechtsorganisation Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo und nennt die Zahl von über 5 Millionen Vertriebenen, 50.000 Verschwundenen und über 3.000 Menschen, die vom kolumbianischen Staat ermordet worden sind.
Además, tenemos un parlamento colombiano.
Außerdem haben wir ein Parlament, welches sich über den Inlandsgeheimdienst, das zur Aufgabe gemacht hat, Menschenrechtsverteidigerinnen zu verfolgen, den obersten Gerichtshof politisch zu verfolgen, die ganzen Mängel und die ganzen Menschenrechtsverletzungen, unter denen das kolumbianische Volk leidet, wenn man einen Freihandelsvertrag ratifiziert, dann würde das noch mehr Menschenrechtsverbrechen und noch mehr Schaden über die Kolumbianer bringen.
Maria del Pilar war zusammen mit der Gewerkschafterin Nohora Tovar in Europa, um über die Situation in Kolumbien und die möglichen Nachteile durch einen Freihandelsvertrag zu informieren. Nohora Tovar ist Vizepräsidentin der kolumbianischen Metallgewerkschaft Fetramecol, Partnergewerkschaft der IG Metall.
Eine Ratifizierung des Freihandelsabkommens der EU mit Kolumbien würde negative Folgen haben für die ganze Arbeiterschicht. Denn die Armut und Ungleichheit innerhalb der EU als auch in Kolumbien ist sehr groß. Das hat auch viel damit zu tun, in welchem Zustand sich die Gewerkschaftsbewegung gerade befindet.
Con las condiciones en que actualmente está el movimiento sindical.
Zudem besteht die Gefahr, dass das Freihandelsabkommen die regionale Integration der Andenländer unterminieren und die Ausbeutung ihrer natürlichen Ressourcen sowie die Privatisierung öffentlicher Güter beschleunigen würde. Aber nicht nur NGOs in Kolumbien betrachten diesen Prozess mit Sorge, sondern auch Stefan Ofterdinger von Miserior.
Die kolumbianische Regierung, sowohl die jetzige als auch die Vorgängerregierung, hat bestimmte strategische Sektoren identifiziert, die sie wirtschaftlich fördern möchte, wo sie die komparativen Vorteile des Landes sieht. Das ist vor allen Dingen auf der einen Seite in der Landwirtschaft Sektoren wie extensive Rinderzucht, das sind Sektoren wie Palmöl, Zuckerrohr für die Agrosprit-Produktion, das sind Kautschuk, also alles agroindustrielle Produkte, in denen die bäuerliche Landwirtschaft im Prinzip nicht vorkommt. Ein anderer wichtiger Sektor ist der Bergbau. Und in all diesen Sektoren kommt es jetzt schon zu massiven Menschenrechtsverletzungen. Wir sind schon lange dabei zu erheben, dass also sozusagen die Karte des kolumbianischen Konflikts, die Karte dieser Vertreibung sich deckt mit der Karte bestimmter wirtschaftlicher Interessen.
Seiner Ansicht nach profitieren davon sowohl transnationale Konzerne als auch kolumbianisches Kapital. Im Rahmen des weltweiten Runs auf Ressourcen ist auch das Interesse europäischer Staaten an Kolumbien gestiegen. Das sei der Hintergrund für dieses Freihandelsabkommen, mit dem jedoch auch die soziale Ungleichheit weiter ansteige. Zwar tauchen in dem Abkommen auch internationale Standards für Arbeit, Umwelt und Menschenrechte auf, doch diese sollen einzig vom kolumbianischen Staat kontrolliert werden. Für Ofterdinger ist das keine gute Idee.
Der kolumbianische Staat kommt nicht nur seinen Pflichten nicht nach, er ist eben auch Menschenrechtsverletzer in vielen Bereichen aktiv. Man macht den Bock zum Gärtner, wenn man sozusagen rein auf eine Kontrolle auf dieser Ebene setzt. Und es gibt keinen anderen vorgesehenen Mechanismus. Dieses Freihandelsabkommen wird Ungleichheit verstärken, wird in den Sektoren stärker wirken, wo schon Menschenrechtsverletzungen herrschen. Deshalb ein qualifiziertes Nein.
Der Kampf um Land gerät immer stärker in den Fokus der Konflikte in Kolumbien. Nohora Tovar von der kolumbianischen Metallgewerkschaft weiß, wie sehr der Landkonflikt mit der Verletzung der Menschenrechte zusammenhängt.
Obviamente el sector agrario es de los sectores en donde más han asesinado dirigentes.
Die Landwirtschaft ist der Bereich, wo die meisten Anführer von Kleinbauern ermordet worden sind. Diese Bewegungen und Vereinigungen sind durch die Vertreibungen sehr schwach. Denn das Thema des Landbesitzes ist sehr kompliziert. Und natürlich werden gerade diejenigen vertrieben, die versuchen, die Leute zu organisieren. Insofern können sie sich kaum organisieren.
Für die Menschenrechtsanwältin Maria del Pilar hat sich auch durch die neue Regierung unter Juan Manuel Santos die Lage der Menschenrechte nicht verbessert. Zwar sei der neue Präsident bereit zum Dialog und habe viele Vorschläge gemacht. Doch solange die Verantwortlichen für Menschenrechtsverbrechen weiter an der Macht bleiben, wird sich die Situation der Menschen in Kolumbien nicht verbessern.
La mayoría de desplazados llegan de muchas regiones, pero aparte del desplazamiento, muchas de las familias.
Die meisten Vertriebenen kommen aus allen möglichen Gebieten. Doch die meisten Familien mussten neben den Vertreibungen noch viel mehr Verbrechen erleiden, wie Mord und Totschlag. Immer wenn eine Familie ankommt, die vertrieben worden ist, ist der Grund ein Massaker in ihrem Gebiet, ein Mord, jemand ist spurlos verschwunden. Die Bauern und Indigenen werden wegen dem Land vertrieben. Große Landgebiete, die jetzt andere Besitzer haben, wie zum Beispiel die Paramilitärs. Die Paramilitärs haben jetzt große Gebiete mit Hilfe von Notaren, die Landtitel ausgestellt haben und viele Bauern von ihrem Land vertrieben haben.
Auch Timo Kapphengst von Attac Deutschland lehnt den geplanten Freihandelsvertrag ab. Er kritisiert vor allem den geplanten Ausbau von Agrotreibstoff für den Export. Denn für Agrosprit werden auch in Kolumbien große Landflächen benötigt. Die Diskussion um Palmöl und Agrotreibstoff ist nur ein Beispiel, wo ein Freihandelsabkommen zwischen der EU und Kolumbien die Situation für die kolumbianische Bevölkerung verschlechtern könnte. Abschließend erklärt Nohora Tovar:
Obviamente los agricultores, los lecheros, la gente, la clase trabajadora.
Es ist ganz offensichtlich, dass die Landwirte, die Milchbauern, die Arbeiterklasse sehr unter dieser Unterschrift leiden werden. Deshalb bitten wir die Europarlamentarier und die Zivilgesellschaft, dieses Abkommen nicht zu ratifizieren. Wir fordern die europäische Gewerkschaftsbewegung und die Menschenrechtsorganisationen auf, uns zu helfen, dieses Abkommen zu verhindern. Denn es würde den Kolumbianern und Kolumbianerinnen noch mehr Schaden und Arbeitslosigkeit bringen.
Und Maria del Pilar ergänzt:
Die Hoffnung, die wir aus Kolumbien mitbringen, ist, dass dieser Freihandelsvertrag nicht ratifiziert wird. Denn dadurch würden die Menschenrechtsverletzungen in Kolumbien ansteigen. Wir möchten, dass die Europäische Gemeinschaft sich bewusst wird, dass in Kolumbien Krieg herrscht und dass eine Unterschrift unter dem Vertrag dem multinationalen Unternehmen nützen und der kolumbianischen Bevölkerung schaden würde, den Indigenen, allen. Das ist die Bitte, die ich an die deutsche Bevölkerung richte.
A los colombianos, a los indígenas, a todo nuestro pueblo colombiano. Esa es la solicitud que les pido a todos ustedes, pueblo alemán.
Für diese Sendung verwenden wir Berichte von freien Radios, Agenturen und Korrespondentinnen aus Lateinamerika.
Weitere Beiträge und Texte von Ponal findet ihr auf der Internetseite des Nachrichtenpool Lateinamerika. www.npla.de